Oh Captain, my Captain. Deutschland hat einen neuen Kapitän und damit herzlich willkommen zu Kicker Daily am Dienstag. Mein Name ist Michael Bächle und der Name des neuen deutschen Spielführers, der ist Joshua Kimmich. Den hat Julian Nagelsmann ja gestern zum Nachfolger von Ilkay Gündogan ernannt. Was bedeutet das jetzt für die Hierarchie in der deutschen Nationalmannschaft, wollen wir heute wissen und lassen dafür mal wieder unsere während der EM bewährte Herzo-Hotline glühen. Im DFB-Quartier der deutschen Nationalmannschaft wartet nämlich unser DFB-Reporter Matthias Dersch. Hi Matthias.
Hallo Michael.
Matthias, du wirst gleich das Training der deutschen Nationalmannschaft verfolgen. Schön, dass du dir davor noch die Zeit nimmst. Joshua Kimmich, also neuer Kapitän, das war einerseits ja naheliegend, weil er ja davor schon einer der Stellvertreter von Ilkay Gündogan war. Andererseits hat Antonio Rüdiger sich ja gerade auch bei der EM auch als echter Leader hervorgetan. Ist es für dich jetzt trotzdem die richtige Entscheidung, dass Kimmich Kapitän geworden ist?
Ja, absolut. Zumal man sagen muss, dass die Worte von Julian Nagelsmann gestern bei der Pressekonferenz ja ganz interessant waren. Er hat ja von drei Kapitänen gesprochen, die die Nationalmannschaft hat. Neben Kimmich und Rüdiger ist das auch noch Kai Havertz vom FC Arsenal. Und er hat dann quasi nicht gesagt, der Joshua Kimmich ist mein Kapitän und der hat zwei Stellvertreter, sondern er hat gesagt, Kimmich ist die Nummer eins unter diesen dreien. Das zeigt aber schon ein bisschen, dass die Führung der Nationalmannschaft auch breit aufgestellt werden soll. Es gibt ja auch einen neuen Mannschaftsrat, da sind auch etliche Spieler aus anderen Mannschaftsteilen dabei, beispielsweise Jonathan Tah, Pascal Groß, Marc-André Ter Stegen, die auch die Führung mit übernehmen sollen. Es sitzt immer nur ein Kapitän in dieser Runde drin, nicht drei Kapitäne und noch zwei andere. Auch das spricht dafür, dass Julian Nagelsmann möglichst viele Spieler in die Verantwortung holen möchte. Ja, Kimmich war dann dahingehend doch die logische Wahl. Der ist schon lange dabei, der hat viel erlebt. Der war auch schon beim FC Bayern Kapitän und hat ja diesen Ehrgeiz, auch voranzugehen. Es wird so ein bisschen, glaube ich, bei ihm darauf ankommen, dass er die Balance wahrt, dass er sich nicht zu viel zumutet, dass er nicht das Gefühl hat, er müsste jetzt alles alleine regeln. Und da ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, dass man ihm dann auch starke Nebenleute an die Seite stellt, in dem Fall Rüdiger und auch Havertz, der charakterlich da hineingewachsen ist in diese Rolle. Das ist eine logische Wahl und auch eine richtige Wahl in meinen Augen.
Matthias, Stichwort Balance hast du gerade schon angesprochen. Unser Kollege Oliver Hartmann hat es ja gestern auch schon im Kommentar geschrieben, dass Kimmich die richtige Balance finden muss, weil er in der Vergangenheit auch dazu neigte, sich ja für alles verantwortlich zu fühlen, wenn er dann mal die Binde hatte. Wie siehst du denn diese ideale Balance? Denn als Kapitän ist er ja faktisch auch der Hauptverantwortliche.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass es im Fußball mittlerweile, im modernen Fußball, nicht mehr diesen klaren Leitwolf gibt wie früher, ne? Also dieser wirklich dann überall vorangehende Stefan Effenberg beispielsweise, der sich überall einmischt, der die ganze Mannschaft irgendwie gefühlt führt, hinter sich herzieht. Das ist ja heutzutage nicht so, da sind die Hierarchien flacher und das heißt dann auch für einen Kapitän, dass er eben nicht mehr alle Aufgaben alleine erledigen muss, sondern dass das delegiert wird, dass es andere Leute gibt, die da mitmachen. Für mich ist die Hauptaufgabe von Kimmich in dem Punkt wirklich, dass er, ja, wenn in der Mannschaft was auftaucht, wenn es Themen gibt, dass er die mit dem Bundestrainer dann bespricht. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn der Bundestrainer Themen sieht, um natürlich dann auf dem Spielfeld so ein bisschen der verlängerte Arm zu sein. Als Rechtsverteidiger, der ja zukünftig auch weiterhin sein soll in der Nationalmannschaft, ist er zumindest eine Hälfte lang immer relativ nah dran an seinem Trainer und kann sich da die Anweisungen dann von außen abholen. Und natürlich, klar, die Schiedsrichterdiskussion beziehungsweise den Dialog mit dem Schiedsrichter, so muss man es formulieren, der liegt natürlich jetzt auch noch stärker in der Hand des Kapitäns durch die neuen Regelungen. Das sind so die Kernaufgaben, was Kimmich, glaube ich, nicht machen darf und was er auch nicht machen wird in meinen Augen, weil er da einfach auch gelernt hat und gereift ist, ist, dass er sich wirklich in jede Debatte einschaltet, die da intern läuft und immer das Gefühl hat, er müsste jetzt Lösungen suchen für Probleme, mit denen er erstmal gar nichts zu tun hat, die vielleicht auch für die Mannschaft erstmal gar nicht so die ganz große Relevanz haben. Wenn er sich da nicht reinsteigert, wenn er da nicht zu verbissen agiert, glaube ich, dann kann da nichts schiefgehen. Kimmich ist ja auch eigentlich ein sehr lockerer Typ. Das hat man während der Euro gesehen in den vielen Clips, die da bei Social Media vom DFB verbreitet wurden. Der ist auch für jeden Scherz zu haben. Der hat ein gutes Verhältnis zu Nagelsmann. Insofern, glaube ich, gibt es da auch so ein paar Sicherheitsmechanismen, die verhindern, dass er wieder in so eine Spirale kommt, wo er eben auch schon mal beim FC Bayern war, dass dann im Endeffekt auch die Leistungen darunter leiden, dass er eben sich so viel aufhält.
Jetzt aus einem weiteren Blickwinkel betrachtet ist es ja auch ja eine gewisse Veränderung hin zu noch nicht so erfahrenen Spielern in Führungspositionen, gerade was jetzt diesen Mannschaftsrat betrifft. Der besteht aus vier Spielern, die in der Vergangenheit jetzt gar nicht immer unumstrittene Stammspieler waren, beziehungsweise nie Stammspieler waren, im Fall von Ter Stegen oder Pascal Groß. Was bedeutet denn dieses neue Hierarchiegebilde auch für die Zukunft dieser neuen Nationalmannschaft?
Naja, es zeigt zum einen, welche Spieler Julian Nagelsmann wichtig sind jetzt in den nächsten zwei Jahren. Also Ter Stegen ist die klare Nummer eins. Das hat er gestern ja auch artikuliert. Jonathan Tah ist in der Innenverteidigung ähnlich wichtig wie Toni Rüdiger. Und Pascal Groß ist jetzt natürlich ja spielerisch auch sehr wichtig geworden, dadurch, dass Toni Groß und Ilkay Gündoğan nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. Toni Groß seine Karriere komplett beendet hat. Da ist dann natürlich ein spielerisches Vakuum entstanden im Zentrum, das Groß auffüllen muss. Grundsätzlich muss man sagen, es ist jetzt kein Weltmeister mehr übrig von 2014. Das heißt, diese Generation steht jetzt auf komplett eigenen Füßen und muss jetzt eine eigene Geschichte schreiben, noch stärker als zuvor. Und es sind ja in der Regel auch keine Neulinge, auch wenn Groß jetzt erst seit einigen Monaten bei der Nationalmannschaft dabei ist, erst 8 Länderspiele hat, ist er ja ein Spieler mit großer Erfahrung. Er hat jetzt 7 Jahre in Brighton gespielt, hat da auch eine Führungsrolle übernommen. Für die anderen Spieler gilt das ebenso, dass sie in ihren Vereinen natürlich schon lange tragende Rollen übernehmen. Das heißt, das ist nicht komplett neu für sie. Aber klar ist, insgesamt wird sich die Hierarchie in der Nationalmannschaft ein bisschen neu einruckeln müssen, weil natürlich ein Müller viel Raum einnimmt, ein Neuer viel Raum einnimmt, ein Groß viel Raum einnimmt. Auch ein Gündogan natürlich seine eigene Art hat zu führen. Die sind jetzt alle nicht mehr da und diese Lücken müssen jetzt gefüllt werden. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was natürlich wachsen wird, was man auch von außen nicht erzwingen kann als Bundestrainer, sondern da muss man ein bisschen abwarten. Und man kann eben darauf aufbauen, dass bei dieser Euro ja ein sehr guter Teamspirit entstanden ist, dass da ein neues Wir-Gefühl entstanden ist in dieser Mannschaft. Und ich glaube, das sind insgesamt sehr gute Startbedingungen.
Ganz kurz müssen wir noch über die zweite Personalie des letzten Tages sprechen. Marc-André Ter Stegen wird als Nachfolger von Manuel Neuer die Nummer 1. Das war, glaube ich, sehr wenig überraschend und alles andere hat wahrscheinlich einen sofortigen Rücktritt von Ter Stegen zur Folge gehabt. Aber was es zumindest vorläufig nicht mehr geben wird, ist eine klare Nummer 2. Wem rechnest du dann da jetzt auch mittel- bis langfristig die besten Chancen aus? Weil auch ein Ter Stegen ist ja schon 32.
Ja, Ter Stegen ist 32, das ist richtig, aber er hat natürlich auch mindestens war noch 2, wenn nicht 4 sehr, sehr gute Jahre drin. Also ich rechne schon damit, dass er mindestens bis zur Euro dann auch Nationaltorwart bleiben wird, sofern die Leistung und der Körper da mitspielen. Vom Potenzial her müssen wir da nicht drüber reden, ist ja eine sehr gute Nummer 1, wäre es auch in den vergangenen Jahren schon gewesen, wenn es eben nicht Manuel Neuer gegeben hätte, dann wäre wahrscheinlich Ter Stegen schon seit 10 Jahren die Nummer 1 gewesen. Das ist also von der Leistung her absolut gerechtfertigt, dass er jetzt aufrückt. Ich glaube, auch da wird es keine Probleme geben. Zur Nummer 2, ja, das ist spannend. Oliver Baumann hat sich während der Euro wirklich hervorgetan, hat von Julian Nagelsmann da ja auch gestern nochmal Komplimente gekriegt für sein Verhalten, für sein Torwartspiel. Er hat gesagt, er war eigentlich in der vergangenen Saison einer der besten Torhüter in Europa von den Werten. Der genießt eine hohe Wertschätzung bei Nagelsmann. Auf der anderen Seite hat man damit Alex Nübel vom Vizemeister Stuttgart, der jetzt auf Champions League spielen wird, natürlich auch ein starken Vertreter der Generation nach Ter Stegen. Der ist noch mal ein paar Jahre jünger, der hat noch viele Jahre vor sich. Das ist aktuell vielleicht dann der logische Nachfolger, wenn Ter Stegen irgendwann mal aufhören sollte. Aber da wäre ich jetzt noch sehr vorsichtig, da eine Prognose abzugeben, denn in den Jahren bis dahin kann noch sehr, sehr viel passieren. Ich glaube, momentan wird man sich das mal anschauen. Andreas Kronberg, der Torwarttrainer der Nationalmannschaft, wird da gut hinschauen, dann den engen Austausch mit Nagelsmann suchen. Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, sich da so klar festzulegen auf eine Nummer 2 oder auf eine Nummer 3. In der Regel spielt der Torwart ohnehin nicht, es sei denn, es gibt eine Verletzung und das passiert nicht allzu oft. Also ich glaube, das ist ein Thema, was nicht sonderlich akut ist.
Nicht nur der Bundestorwarttrainer wird genau hinschauen, sondern auch du weiterhin, lieber Matthias. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ich entlasse dich in Richtung Training. Viel Spaß dir.
Vielen Dank. Ciao.
Ja, und auch bei der deutschen Frauennationalmannschaft gibt es heute eine wichtige Personalie, aber dazu mehr in den News. Torhüterin Merle Frums hat ihren Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt. Bereits seit der WM im letzten Jahr ist die Entscheidung gereift, dass das Olympiaturnier in Paris mein letztes in der Nationalmannschaft sein wird, sagte Frums. Bei Olympia stand die langjährige Nummer 1 ja nicht mehr im deutschen Tor, sondern an Katrin Berger. Der neue Bundestrainer Christian Wück hatte allerdings angekündigt, dass die Karten unter ihm neu gemischt werden sollen. Nun wird Berger wohl künftig die klare Nummer 1 im deutschen Tor sein. Einen Nationalmannschaftsrücktritt gibt es auch in Uruguay. Da hat Luis Suarez auf einer Pressekonferenz unter Tränen angekündigt, nicht mehr für sein Land auflaufen zu wollen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird er im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay also sein 143. und letztes Länderspiel absolvieren. Mit Uruguay gewann Suarez 2011 überraschend die Copa America. Zuletzt war der 37-Jährige im Nationalteam aber meistens nur noch Joker. Der vielleicht bizarrste Transfer dieses Sommers nimmt Konturen an. Victor Osimhen wechselt von der SSC Neapel nicht etwa zum FC Chelsea oder zu Paris Saint-Germain, sondern zu Galatasaray Istanbul. Videos zeigten den nigerianischen Stürmer bereits bei seiner Ankunft in der Türkei, wo das Transferfenster ja noch geöffnet ist. Heute soll der Deal dann noch endgültig über die Bühne gehen. Geplant ist eine Leihe für ein halbes Jahr, ehe Osimhen dann im Winter fest zu einem anderen Club wechselt. Neapel hatte ihn zuletzt wegen seiner Transferposse aus dem Kader verbannt. In der Türkei bekommt Osimhen also immerhin ein bisschen Spielpraxis. Ja, offiziell war die Osimhen-Leihe zumindest heute Vormittag noch nicht. Das kann aber im Laufe des Tages noch folgen. Schaut am besten rein in unsere Kicker-App, da halten wir euch über das alles auf dem Laufenden. Also auch wenn sich im Fall Osimhen die nächste unerwartete Wende ergeben sollte, wäre ja nicht die erste. Wir hören uns dann morgen wieder, da geht's dann um den aktuellen Bundesliga-Tabellenführer Heidenheim. Bis dann, ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 11.30 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Freunde, wusstet ihr, dass Bayern-Neuzugang Michael Olise auf einer ungemähten Blumenwiese entdeckt wurde? Oder habt ihr gehört, dass Felix Magath den VfB Stuttgart in Gefahr sieht? All das wäre für euch nichts Neues, wenn ihr Kicker Plus lesen würdet. Und bevor ihr euch jetzt denkt, oh nee, das skippe ich direkt weiter, würde ich an eurer Stelle nicht machen. Denn wenn ihr Bock auf noch mehr Tiefe, exklusive Interviews und noch mehr Hintergründe ohne Clickbait habt, seid ihr bei Kicker Plus genau richtig. Hier gibt's History-Texte für die Nostalgiker, Daten und Statistiken für die Nerds und Analysen zu deinem Lieblingsverein. Und Freunde, das Beste ist, in Kicker Plus enthalten sind die digitale Montags- und Donnerstagsausgabe des Klassikers, dem Kicker-Magazin. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze erstmal testen für einen schlanken Einer. 99 Cent kostet der Probemonat, findet ihr ganz easy in der App und auf kicker.de. Lasst euch überzeugen von Kicker Plus.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.